Guten Morgen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Gottesdienst heute. Und wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin in dieser Woche über einen Vers gestolpert in den Losungen, der meines Erachtens auch ganz gut zu diesem Thema passt, welches wir heute haben. Das werden Sie natürlich jetzt im weiteren Verlauf erfahren. Der Herr macht im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn. Und das war so ein Bild, wo ich gedacht habe, das passt gut in unseren Alltag. Manchmal kommen wir uns vor, als ständen wir im Meer und werden von links nach rechts durch die Wasserwogen geworfen. Manchmal erfasst uns die Strömung und zieht uns irgendwo hin, wo wir gar nicht hinwollen. Und hier steht, der Herr macht im Meer einen Weg, einen geraden Weg, einen Weg, durch den wir gehen können. Unabhängig der Wasser links und rechts. Und er macht in starken Wassern Bahn. Ein Wort, was ich sehr beruhigend finde, weil wir uns da letztendlich in der Gegenwart und auch in der Kraft Gottes wiederfinden können. Heute predigt Jürgen Herrmann. Und vielen von Ihnen ist sicherlich Jürgen Herrmann noch bekannt. Jürgen, vielleicht kannst du kurz nach vorne kommen. Jürgen Herrmann ist im Leitungskreis der Gemeinde in Holzwickede, das ist eine Tochtergemeinde. Und das erste Mal, wo Jürgen Herrmann mir persönlich aufgefallen ist, wir sind seit circa 5 Jahren in dieser Gemeinde, da hatte er Gottesdienstleitung, nicht ich, sondern er hatte Gottesdienstleitung und er sagte ein Lied an. Und er sagte, wir singen jetzt ein Lied und das war bei uns früher bekannt als das Elektrikerlied. Und ich denke, das Elektrikerlied, wie ein Strom von oben. Und das, muss ich sagen, das verbinde ich seitdem mit Jürgen Herrmann. Auch das mit dem Strom wird heute auch wieder in diesem Gottesdienst vorkommen. Jürgen, wie geht es euch in Holzwickede?
Ja, wie immer ergeben sich Neuerungen, Veränderungen bei uns in Holzwickede. Wir sind einfach gespannt, was sich da tut. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade in dieser Phase neue Hauskreise zum ersten Mal, warum auch immer erst jetzt, aber gebildet, die jetzt gerade teilweise schon getagt haben oder in den nächsten Wochen beginnen werden. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, wie Gott darauf wirken kann. Wir haben die bewusst mal als Projekt bis Jahresende angesetzt, um nicht irgendwie so eine Dauerlösung, die sich dann irgendwann vielleicht auch eigentlich ausläuft, einzuführen und hoffen da wirklich auf Gottes Segen. Und die sollen auch alle offen sein, wirklich für Gäste.
Wie viele Hauskreise sind das?
4 Hauskreise sind jetzt geplant. Und 2 von denen, da sind auch schon genügend Leute, die sich gemeldet haben. Bei den anderen müssen wir einfach auch noch gucken, ob da genügend Leute zusammenkommen aus unserer Gemeinde und auch aus den Gästen.
Wenn du jetzt so zurückblickst, den Zeitpunkt, wo ihr angefangen habt und jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, würdest du sagen, das ist Gemeindeaufbau ist ein zäher Prozess oder fühlt ihr euch da, ich sag mal, angeschoben und das läuft alles glatt und wie am Schnürchen und die Gemeinde wächst oder wie würdest du das so einschätzen?
Ja, das ist eine durchaus spannende Frage. In manchen Phasen erleben wir einfach besonders Gottes Segen und auch Wunder, die er tut. Und an anderen Stellen sind es auch eben ein bisschen mehr so Trockenzeiten, wo man sich wünscht, da könnten jetzt noch mehr Leute dazukommen. Oder mal sind im Gottesdienst plötzlich auch mal wieder ein paar weniger Leute. Aber ich denke, wenn man das etwas über einen längeren Zeitraum sieht, kann man schon deutlich spüren, dass Gott die Arbeit segnet. Dass Gott möchte, dass wir da entsprechend weitermachen und dass er letztendlich das Tempo und auch den Segen dazu letztendlich gibt.
Was wäre denn jetzt so das wichtigste Anliegen, wo du sagen würdest, wo auch eben wir jetzt als Muttergemeinde für beten sollten?
Ja, tolle Frage. Also das sind eben zweierlei Sachen. Das eine ist wirklich diese neuen Hauskreise, dass die wirklich eine Möglichkeit werden zur Begegnung untereinander und gerade auch mit den Gästen. Und das zweite ist eben eine Aktivität, wo Rolf Zürus und ich in einer Arbeitsgruppe mit anderen zusammen sind, wo wir wirklich überlegen, wie können wir noch weitere Leute in Holzwickede erreichen, wie können wir uns öffnen, auf Leute zugehen. Und da sind wir gerade eben mitten in einem Prozess drin und da brauchen wir einfach ganz viel Gebetsunterstützung, dass dabei wirklich das rauskommt, was für Holzwickede dran ist.
Okay, Dankeschön. Wir singen jetzt das erste gemeinsame Lied, Leben aus der Quelle. Sie haben es sicherlich schon erraten, heute geht es um das Thema Wasser. Ich habe uns mal Wasser mitgebracht. Was fällt auf? Ich finde, zunächst fällt auf, das Wasser ist ganz klar, ganz durchsichtig. Es ist sauber, es macht so einen reinen Eindruck. Zumindest jetzt rein visuell erstmal. Und eine weitere Eigenschaft von Wasser, ich versuche das mal zu demonstrieren, ist, es fließt. Es fließt überall hin. Es kommt auch überall hin. Es gibt eigentlich nichts, wo Wasser jetzt nicht eindringen könnte. Und ich hätte jetzt gerne Folgendes gemacht. Ich hätte jetzt gerne hier so einen großen Wasserbottich und den hätte ich jetzt einmal gerne umgekippt und dann hätten Sie gesehen, dass das überall hinfließt. Aber das habe ich dann doch in Absprache mit der Gemeindeleitung verworfen, diesen Gedanken. Dennoch angedeutet sieht man das auch hier. Dieses Blau, dieses schöne Blau, das fließt so ein bisschen hier runter. Man könnte sich jetzt auch denken, die blauen Kacheln, die sehen ja auch fast so aus wie Wasser. Also das Wasser, das geht auf jeden Fall überall hin. Und der Predigttext, den ich jetzt lesen werde, der beschreibt das. Sie dürfen gerne sitzen bleiben, er ist ein bisschen länger. Ich lese aus Hesekiel 47 die Verse 1 bis 12. Der Mann, der mich führte, brachte mich zur östlichen Eingangstür des Tempelgebäudes. Dort sah ich unter der Türschwelle einen Wasserlauf entspringen. Ein Stück weit floss er an der Vorderseite des Tempels entlang nach Süden und dann am Altar vorbei nach Osten. Der Mann brachte mich durch die beiden nördlichen Tore aus dem Tempelbezirk und dann im Bogen zum äußeren Osttor. Ich sah, wie das Wasser auf der südlichen Seite des Tores hervorquoll. Mit seiner Messschnur ging der Mann ostwärts und maß eine Strecke von 1000 Ellen ab. Dann ließ er mich durch das Wasser waten. Es reichte mir bis an die Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen ab. Da reichte das Wasser mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 1000 Ellen ging es mir bis zu den Hüften. Als er noch einmal 1000 Meter abgemessen hatte, verlor ich den Grund unter den Füßen. Das Wasser war zu einem Fluss geworden, den man nur noch schwimmend durchqueren konnte. Der Mann sagte zu mir, du Mensch, hast du das gesehen? Dann half er mir aus dem Wasser und führte mich ans Ufer. Da sah ich auf beiden Seiten des Flusses eine große Zahl von Bäumen stehen. Der Mann erklärte mir, der Fluss fließt immer weiter nach Osten, bis er in die Jordanebene kommt, dann ergießt er sich ins Tote Meer. Sein Wasser macht das salzige Wasser dieses Meeres süß. Der Fluss schenkt Leben, wo er hinkommt. Gedeihen die Tiere und das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gereinigt ist. Rings am Ufer des Meeres stehen Fischer. Von Engedi bis En-Eklajem breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Es gibt dort so viele Fische und Fischarten wie im Meer. Nur in den Sümpfen und Teichen am Meer bleibt das Wasser salzig, damit man daraus Salz gewinnen kann. Die Bäume, die an beiden Ufern des Flusses stehen, sind das ganze Jahr über grün und bringen immerfort Früchte, jeder nach seiner Art. 12-mal im Jahr kann man frische Früchte von ihnen ernten. Denn die Bäume wachsen an dem Wasser, das aus dem Heiligtum des Herrn kommt. Die Früchte sind wohlschmeckend und die Blätter dienen als Heilmittel. Wir haben jetzt noch eine andere Funktion des Wassers kennengelernt und das sieht man hier so ein bisschen. Die Bäume, die Vegetation, die in der Nähe des Wassers sich befindet, profitiert davon. Das Wasser ist für die Bäume lebensnotwendig. Sie blühen in schönen Farben, Früchte sind an den Bäumen. Ohne Wasser wäre das nicht möglich. Ich bitte Sie, zum Gebet aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns Wasser geschenkt hast. Auch wir brauchen Wasser. Wenn wir kein Wasser haben, verdursten wir. Wenn die Bäume, die Pflanzen, die Blumen kein Wasser haben, gehen sie ein. Und ich danke dir auch, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der in uns ist. Auch ohne den könnten wir nicht leben. So danke ich dir, dass wir hier diesen Gottesdienst feiern können. Ich danke dir, dass wir wissen, dass du bei uns bist, dass du heute Morgen hier unter uns bist. Und ich möchte dich jetzt bitten für die Predigt von Jürgen Hermann, dass du zu uns sprichst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich bitte noch mal ganz kurz die Familie Schinacker aufzustehen. Alle, die letzte Woche da waren, wissen, dass jetzt die Kollekte kommt. Und die Kollekte ist bestimmt für die Arbeit von Familie Schinakash, die unter persischen Mitbürgern bei uns in Deutschland arbeitet, dort missionarisch tätig ist und evangelisiert. Und ich bitte, dass wir jetzt die Kollekte einsammeln. Und zu der Kollekte singen wir das nächste Lied, Wasser des Lebens.
Ja, ein etwas längerer Text, den wir gehört haben, Hesekiel 47, keine Sorge, ich lese ihn nicht nochmal vor, aber zunächst ein paar Bemerkungen dazu zur Einordnung dieses Textes. Hesekiel lebte zur Zeit Jeremias. Das Volk war nach Babylonien verschleppt worden zu der Zeit und der Tempel war zerstört. Und dort in dieser schwierigen Situation erhält er die hier geschilderte prophetische Vision. Die fängt eigentlich schon früher an, aber wir kümmern uns jetzt speziell um diesen Aspekt. Und dort wird eben berichtet, dass in den vorigen Kapiteln, dass ein neuer Tempel gebaut wird. Und das ist extrem wichtig für das Volk, einen Tempel zu haben. Und die Prophezeiung zeigt damit deutlich, dass Gott sein Volk auch in dieser schwierigen Situation nicht aufgegeben hat. Und aus diesem Tempel quillt dann eben der hier geschilderte Strom mit einer tiefgreifenden Wirkung, die wir uns gleich noch etwas genauer anschauen wollen. Ja, und wir können dadurch etwas erfahren über das Wesen Gottes und über seine Ziele mit dem damaligen Volk und ich denke auch mit uns. Und dieses Bild des Wassers zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ich werde nachher auch noch ein paar andere Stellen davon zitieren. Ja, und damit kann ich euch gleichzeitig auch ein bisschen aus Holzwickede berichten, weil dieser Text, Hesekiel 42, ist nämlich auch Grundlage für unsere Gemeindevision, die wir uns mal vor einigen Jahren gestellt haben. Die heißt nämlich, gemeinsam zur Quelle gehen, lebendiges Wasser schöpfen, Wachstum erleben und Früchte ernten. Da seht ihr also, diese verschiedenen Elemente genau dieses Textes tauchen auch unserer Gemeindevision auf. Aber ich denke natürlich auch für Dortmund durchaus Relevanz, nicht nur für Holzwickede. Aber Holzwickede hat eben besonderen Bezug zum Wasser. Heimatkundler wissen vielleicht, dass ein sehr bedeutender Strom, die Emscher, nämlich dort entspringt. Und eigentlich wollte ich euch eine ganze Serie von Bildern der Emscher mitbringen, aber das hat jetzt mangels Beamer nicht so richtig geklappt. Gut, auf dem Konzeptpapier seht ihr da zumindest so ein paar Bilder, die sind zwar nicht sehr gut geworden, aber ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, gucken wir uns jetzt mal die Vision hier in diesem Text etwas genauer an. Hesekiel schildert, dass ein kleines Rinnsal aus dem Tempelinneren durch die Tempeltür fließt, am Altar vorbei durch das Osttor. Man sieht hier nicht genau, wo das Wasser herkommt, aber es kommt aus dem Innersten des Tempels und fließt weiter durch das Osttor. Und das hat insofern Bedeutung, weil in Hesekiel 43 vorher geschildert wird, das ist das Osttor, durch das die Herrlichkeit Gottes in den Tempel eingezogen ist. Also da wird schon sehr deutlich, dieses Wasser hat etwas mit Gott zu tun. Gott selber ist die Quelle, der Ursprung dieses Wassers. Ja, und dann entwickelt sich diese kleine rinnende Quelle wirklich gewaltig weiter. Hesekiel wird hier in verschiedenen Schritten immer testweise sozusagen reingeführt. 1000 Ellen, das sind jeweils 500 Meter. Und schon nach 2000 Meter wird das ein tiefer Strom, wo er nicht mehr drin stehen kann. Und da kann ich jetzt sagen, als Holzwickeder, das entspricht nicht den normalen, natürlichen Gegebenheiten. Also wenn ihr mal auf das Konzeptpapier guckt, auch wenn das Foto leider nicht so kontrastreich ist, in schwarz-weiß, wie ich gehofft hatte, die obere Hälfte, vielleicht kann man gerade noch erkennen, da ist so ein Gartenzaun und davor ist so in der Mitte so ein kleiner Bogen. Das ist die Emscher bei 2000 Meter und ihr könnt mir glauben, da kann man also ganz locker drin rumwarten, da passiert nichts. Also von Schwimmen kann da wirklich keine Rede sein. Übrigens nebenbei bemerkt, das ist Kilometer 2, bei Kilometer 1,5 fließt das direkt hinter unserem Gemeindehaus lang. Finde ich auch ein sehr schönes Bild, falls ihr mal in Holzwickede seid. Bei uns müsst ihr einfach mal gucken, hinten auf dem Parkplatz, direkt hinter unserem Parkplatz fließt die Emscher lang und ist dann noch ein bisschen dünner als hier bei 2 Kilometer. Aber das nur so am Rande. Und ich selber fahre gern Rad. Ich bin auch mal weitergefahren bis zu meiner Schwester nach Herne, 40 Kilometer. Und auch da kann ich euch sagen, auch da kann man noch nicht vernünftig drin schwimmen oder untergehen oder so. Das heißt, das, was uns hier geschildert wird, nach 2000 Meter ein richtiger tiefer Strom, das gibt so im Real Life normalerweise nicht. Ja, und Hesekiel öffnet, der Führer, ein Engel vermutlich, der Hesekiel hier führt, öffnet auch die Augen für die wunderbare Wirkung des Wassers. Bäume wachsen in einem Gebiet, wo eigentlich Wüste ist, wo normalerweise überhaupt nichts wachsen würde. Sie bringen monatliche Früchte, auch das ist natürlich nichts, was wir so normalerweise kennen. Und die Blätter sogar sind nicht etwa Abfall, sondern auch sie dienen noch zur Arznei und damit zur Heilung. Also Nahrung und Heilung steckt hier ganz entscheidend in diesem Vision mit drin. Ja, und sogar das Tote Meer, was ja nun bekanntermaßen eben tatsächlich nicht gerade von Leben strotzt. Ich glaube, Fische, die sich darin verirren, können so ungefähr 2 bis 3 Minuten überleben, bis sie dann tatsächlich durch dieses Wasser gestorben sind. Hier schildert der Text etwas ganz anderes. Das Tote Meer wird wieder lebendig. Es wimmelt vor Fischen, so wie es sonst nur im Mittelmeer bekannt ist. Also der Strom, der uns hier geschildert wird, macht Totes wieder lebendig, er heilt und schafft Leben. Ja, und ich denke, an dem Punkt dürfen wir das Ganze ein Stück weit auf unser Leben übertragen. Gott ist die Quelle auch für unser Leben. Hesekiel wird hier eingeladen, schrittweise tiefer in diesen Strom zu gehen. Ja, und was bedeutet das nun für uns heute? Ich erwähnte schon, dass das Bild vom Wasser auch im Neuen Testament immer wieder auftaucht. Übrigens ganz witzig in der Vorbereitung, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, im letzten Buch, im letzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung 22, da taucht nämlich genau dieses Bild nochmal wieder auf. Ganz am Ende der Bibel, dort wird nochmal der Strom des lebendigen Wassers geschildert, der vom Thron Gottes und des Lammes steht da ausgeht. Und das heißt, das weist uns schon den Weg. Für uns heute ist Jesus diese Quelle, der Weg zum Strom Gottes in Gottes Gegenwart. Jesus sagt selber in Johannes 7, Vers 37, wer da dürstet, komme zu mir und trinke. Das heißt, für uns heute ist der Weg zu Gott der über das lebendige Wasser, das von Jesus kommt. Und das kann für uns auch die hier geschilderte reinigende Wirkung haben, kann uns zum Beispiel reinigen von unvergebener Schuld, von Verbitterung oder Enttäuschung, die wir erleben. Egal wie tot oder vertrocknet ich mich fühle. Und es kann auch unseren Durst nach wahrem Leben stillen. Dazu nochmal Johannes in Kapitel 4, Vers 14 sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also neues Leben, wo eigentlich nichts mehr gedeihen konnte, gilt auch für mein Leben persönlich. Gott will mich versorgen durch die Quelle und mir Fülle schenken und meinen Durst stillen. Aber steht ja auch in unserem Text, das funktioniert nur, wo Verbindung zu dieser Quelle da ist. Es wird von so Pfützen am Rande des Stroms geschildert, die keine Verbindung haben und diese Pfützen bleiben eben tot. Dort wird nichts lebendig. Ja, ich selber komme aus einem christlichen Elternhaus. Wer meinen Bruder kennt, weiß das wahrscheinlich. Und früher fand ich das manchmal etwas doof, weil ich den Eindruck hatte, die Leute, die so von ganz weit weg kamen, haben viel mehr erlebt, bevor sie zum Glauben gekommen sind. Heute weiß ich, dass das ein Segen ist, dass man auch durch die Eltern schon gesegnet werden kann. Aber um nochmal hier auf das Bild zurückzukommen, es reicht nicht, wenn die Eltern baden gegangen sind, in Gottes Strom sind. Die Entscheidung, ob ich letztendlich auch in diesen Strom steigen möchte, können nicht meine Eltern für mich treffen, sondern das muss ich selber persönlich treffen, jeder für sich alleine. Ja, vielleicht denkt ihr, ich bleibe einfach mal bei dem kollektiven Du, sonst komme ich durcheinander. Vielleicht denkt ihr, okay, ich bin da schon in dem Strom drin, alles fertig, Predigt kann ich für mich abhaken. Aber ich denke, der Text will uns auch einladen, nicht nur den ersten Schritt zu machen, sondern wie Hesekiel tiefer in dieses Wasser einzutauchen. Und das Schöne ist, er wird hier schrittweise in die Tiefe reingeführt. Er wird nicht in die tiefe Stelle gleich reingeworfen, sondern schrittweise geht's tiefer, erst bis an die Knöchel reicht das Wasser, bis an die Knie, bis an die Hüfte und schließlich so tief, dass er nur noch schwimmen kann. Ja, ich denke, das ist auch ein Bild dafür, dass Gott will, dass wir uns schrittweise einfach tiefer und mehr auf ihn einlassen. Eine tiefere Begegnung mit ihm erleben, als wir jetzt schon haben. Vielleicht kennt ihr es auch, so einen Tagesausflug ans Meer zu machen, ist mal ganz schön, man hat nicht viel Zeit, aber man kann zumindest mal eben die Schuhe ausziehen, die Socken, die Hose ein bisschen hochkrempeln und dann mal so bis zu den Waden da vielleicht mal reingehen, so ein bisschen das wohlige Wasser fühlen, das kalte, frische, aber das reicht normalerweise auch. Auf keinen Fall so tief reingehen, dass man vielleicht den Boden unter den Füßen verlieren könnte. Das könnte ja gefährlich werden. Und ich glaube, dass es uns als Christen manchmal mit dem Strom Gottes auch so geht. Es ist schön, in die Gemeinde zu gehen, auch mal ab und zu in der Bibel zu lesen, also da schon so ein bisschen was von diesem wohligen Wasser zu erleben. Aber sind wir tatsächlich bereit, ins Tiefe zu gehen? Soweit, dass wir keinen festen Halt mehr unter den Füßen haben? Lassen wir uns darauf ein? Mein Schwiegervater, der lange in Passau gelebt hat, berichtet, wenn man in einem großen Strom schwimmen will, wie der Donau, dann muss man sich darauf einstellen, dass ich an einer Stelle in das Wasser reingehen kann. Aber wenn ich wieder aussteigen will, komme ich garantiert an einer anderen Stelle raus. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall bewegt. Einfach zu sagen, hier gehe ich rein, da liegen die Klamotten, da komme ich wieder raus, geht bei einem großen Strom gar nicht. Und das heißt, wenn wir uns wirklich auf den Strom Gottes einlassen, haben wir die Dinge nicht mehr selber unter Kontrolle. Das haben wir ja eigentlich so gerne, letztendlich immer genau zu wissen, was als nächstes passiert. Das kann uns in unsichere Situationen führen. Wir denken nur an Petrus, der sich darauf einlässt, Gott aufs Wasser, Jesus aufs Wasser zu steigen. Plötzlich kriegt er Angst vor der eigenen Courage und droht abzusaufen. Aber auch hier schon die positive Erfahrung, Jesus reicht ihm die Hand und lässt ihn nicht absaufen. Ja, also herzliche Einladung an alle, tiefer in diesen Strom einzusteigen. Und die nächste Frage ist natürlich, wie mache ich das? Wie tauche ich da tiefer in diesen Strom Gottes ein? Wie ist nun das meine konkrete Handlungsempfehlung für euch? Ja, und da muss ich jetzt erstmal eine Enttäuschung wahrscheinlich produzieren. Das Patentrezept dafür habe ich leider nicht mitgebracht. Ich habe es viele Jahre lange gesucht, so ein Rezept, wo es einmal Klick macht und dann weiß man, ab jetzt strömt alles wunderbar. Ich befürchte, sowas gibt es auch nicht. Obwohl man in manchen Büchern, die man so liest, Lebensberichten, manchmal den Eindruck hat, da gab es den Tag X und danach alles im grünen Bereich. Ich denke, es ist letztendlich normal, dass wir Schwankungen in unserem Glaubensleben erleben, dass wir uns mal nahe bei Wasser, nahe bei Gott und bei seinem Strom fühlen und mal nicht so sehr. Aber trotzdem, Gott will uns trotz unserer Schlangenlinien auch schrittweise tiefer ins Wasser führen. Und dazu vielleicht nur einige Ansatzpunkte, die mir persönlich da wichtig geworden sind. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns darauf einlassen, zentrale Grundlagen unseres Glaubens wieder neu zu entdecken. Dinge, die wir alle schon kennen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, aber die uns vielleicht einfach nicht mehr wirklich greifbar sind. Ja, mein lieber Bruder ist ja Mathelehrer, wie sicherlich viele wissen, und der hat mal gesagt, wer in der Oberstufe in Mathe Probleme hat, da fehlen häufig die Grundlagen, zum Beispiel die Bruchrechnung. Viele Leute, die in der Oberstufe zu kämpfen haben, haben die Bruchrechnung nicht richtig kapiert oder wieder vergessen, wie es funktioniert. Und wenn man in der Schule einmal in der Oberstufe angekommen ist und die Grundlagen stimmen nicht, dann wird es natürlich eng für uns. Das heißt, da ist die Gefahr groß, dass ich das Klassenziel nicht erreiche oder vielleicht sogar letztendlich überhaupt nicht die Zulassung zum Abitur schaffe und letztendlich abbrechen muss. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne ist es bei Gott ganz anders. Er gibt uns nicht auf und ermutigt uns immer wieder, auch Lektionen aus der ersten Klasse wieder neu uns anzuschauen und neu zu lernen. Er verliert nie die Geduld mit uns, uns auch Grundlagen wieder neu ans Herz zu legen. Das finde ich so super barmherzig. Mir persönlich hat da geholfen ein Buch, was ich neulich mal, als ich eine Woche Urlaub alleine hatte, gelesen habe von Peter Strauch, werden auch einige kennen, Entdeckung in der Einsamkeit. Da schildert er einfach so toll Erfahrungen, die er gemacht hat, als er mal wirklich ganz eine Lebenskrise war. Und da hat er zum Beispiel einen tollen Vers auch rausgeschrieben aus Epheser 1, ein Wunsch, den Paulus für die Gemeinde da äußert. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Also wieder neu offene, erleuchtete Augen bekommen für das, was Gott für uns bereithält. Und da habe ich einfach drei Beispiele für solche Glaubensfundamente, die es vielleicht wieder auch für euch neu zu entdecken gilt. Und das erste ist ganz schlicht, wir sagen es in jedem Glaubensbekenntnis, Gott ist allmächtig. Aber glaube ich das wirklich? Gilt das, glaube ich das für meine aktuelle berufliche und private Situation, in der ich stehe, wirklich? Fühle ich mich nicht manchmal ganz anders? Und wenn ihr hier unten auf das zweite Bild auf dem Zettel guckt, auch jetzt kaum zu erkennen, aber das ist die Emscher bei Kilometer 2,5. Und der helle Fleck in der Mitte, das ist so ein Stückchen Wasser und rundherum ist das weggetrocknet. Das war vor einer Woche, da habe ich das aufgenommen. Tatsächlich im Moment ist es recht trocken, da gibt es Phasen, da fließt gar nichts mehr. Und vielleicht fühlt ihr euch manchmal, was euer Leben im Glauben auch so angeht. Ihr habt gesehen, da fließt was, aber plötzlich fühle ich mich, habe ich den Eindruck, das ist höchstens noch ein Rinnsal oder letztendlich erlebe ich eigentlich eher Ebbe in meinem Leben. Wo ist Gottes Allmacht? Glaube ich daran, wenn ich zum Beispiel die Tagesschau sehe, dass sein Handeln kein Grenzen, kein Tabu kennt? Wir können uns das vielleicht noch für die Gemeinde vorstellen, aber glaube ich das auch, was zum Beispiel mein Studium angeht, dass Gott mich letztendlich durch die Prüfung durchtragen kann, dass er mir in komplexen beruflichen Situationen helfen kann, dass er Beziehungen, die ich als gescheitert ansehe, auch wieder heilen kann oder meine finanzielle Katastrophe wirklich beseitigen kann, wenn es richtig ist. Ja, dazu, also wir haben uns neulich auch in der Arbeitsgruppe für missionarische Aktivitäten den Missionsbefehl nochmal ganz neu angeguckt, Matthäus 28, und ich weiß nicht, ob ihr wisst, womit der anfängt, auch als Grundlage, ganz wichtiger Vers, da steht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist die Grundlage dafür, dass Jesus uns losschickt. Und ich denke, es ist gut dafür, wieder neu geöffnete Augen zu bekommen. Wir können zum Beispiel mit Bartimäus bitten, im übertragenen Sinne, Herr, ich will sehen können. Aber damit geht eine andere Sache einher und da wird es auch ein bisschen schwierig. Letztendlich, der Glaube an Gottes Allmacht bedingt auch, dass ich mir eingestehe, dass ich es selber nicht im Griff habe. Ich selber habe 28 Jahre Berufserfahrung, da sollte man meinen, nicht auf der Kanzel, wie ihr sicherlich wisst, sondern eben in der IT, in der IBM. Nach 28 Jahren sollte man meinen, das ist jetzt wirklich ein Profi, der hat es im Griff. Aber ich muss einfach bekennen, ich habe meinen Job nicht so im Griff, dass ich letztendlich sicher sein kann, dass da was Gutes letztendlich bei meiner Arbeit rauskommt oder gar, dass ich sicher sein könnte, dass ich den Job in 5 Jahren immer noch habe. Sondern das liegt letztendlich in seiner Hand. Und das gilt es, neu in den Blick zu nehmen. Dazu lade ich euch heute ein. Ja, und eine zweite wichtige Grundlage unseres Glaubens, das gehört für mich eng mit der Allmacht zusammen, nämlich die Tatsache, dass Gott es wirklich gut, immer gut mit seinen Kindern meint. Er ist nicht nur allmächtig, sondern er meint es gut mit uns. Dazu der bekannte Vers aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Kommt euch euer Leben manchmal auch vor wie eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen, obwohl ihr Christ seid? Mir fiel da als Bild einige Fotos aus, die ihr vielleicht auch von dem Tsunami gesehen habt. Da gab es zum Beispiel diese Boote, die plötzlich irgendwo auf einem Haus gelandet waren. Wo es ganz klar war, da gehören die überhaupt nicht hin. Vielleicht habe ich manchmal auch den Eindruck, Gottes Strom, der bewegt zwar eine Menge, aber der bringt mich irgendwo hin, wo ich gar nicht hingehöre. Da fällt es manchmal schon schwer zu glauben, dass Gott das wirklich gut gemacht hat mit mir. Und gerade wenn ich ihm die Kontrolle überlasse, kann ich sicher sein, dass er mich an eine gute Stelle führt. Glaube ich, dass er mich wirklich in meiner Situation, wo ich stecke, von Herzen liebt. Trotz zum Beispiel Gebete, die ich schon lange bete und die noch nicht erfüllt wurden. Oder trotz Ereignissen und Schicksalsschlägen, die ich mir überhaupt nicht erklären kann. Ich denke, dass diese Frage müssen wir uns als Christen auch immer wieder neu stellen. Auf dem Papier ist das klar. Gott liebt uns, aber habe ich das auch im Herzen drin? Und auch da dürfen wir Gott für geöffnete Augen bitten, dass er uns das einfach neu deutlich macht. Auch wenn ich sein Handeln nicht verstehen kann, dass ich mich darauf verlasse, er meint es und führt es gut mit mir hinaus. Meine Großmutter, die schon lange tot ist, aber hat mir einen Bibelvers mitgegeben, der mir dazu wieder eingefallen ist. Ein fröhlicher Vers aus Psalm 18. Das Los ist mir gefallen auf ein liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich denke, häufig können wir das erst im Nachhinein erkennen, dass Gott uns trotz vieler Wirren, trotz eines Stroms, der mich irgendwo hingetrieben hat, gut geführt hat, dass wir zurückschauen. Und da hilft mir zum Beispiel, dass ich ein Gebetstagebuch führe, wo ich einfach die Dinge, die er in meinem Leben bewirkt hat, wo er Gebete erhört hat, dann mir neu aufschreibe. Und das dritte Glaubensfundament ist, dass Jesus möchte, dass wir ihn wirklich in allen Lebensbereichen mit hineinnehmen, auf ihn hören und ihm nachfolgen. Auch das auf dem Papier wisst ihr sicherlich alle, aber wie sieht es da in der Praxis mit aus? Zum einen müssen wir ihm dafür auch Gelegenheit und Zeit im Alltag geben, auf ihn zu hören und ihm zu begegnen. Und das ist immer wieder natürlich auch leicht ein Kampf. Gerade wenn so ein Tag so voll ist, dann brauche ich seine Unterstützung besonders, aber dann habe ich kaum Zeit, morgens tatsächlich mir noch vor ihm zur Ruhe zu kommen. Aber ich denke, es ist einfach so wichtig. Und neulich hatte ich einfach mal die Idee, statt in Ruhe zu frühstücken, könnte ich doch einfach mal die Morgenandacht machen. Dann habe ich halt im Auto gefrühstückt. Will ich jetzt nicht jedem immer empfehlen, aber an der Stelle war mir das eine Möglichkeit. Und Gott möchte nicht nur uns einfach kontrollieren, sondern ich denke, es ist ein Zeichen seiner Liebe, dass er täglich Gemeinschaft mit uns haben möchte und uns in alle Bereiche unseres Lebens mit reinnehmen möchte. Wir haben ja heute den Gottesdienst Rogate, wo es um das Gebet geht. Und ich denke, das, was Paulus uns sagt, betet ohne Unterlass, das kann sicherlich nicht sein, dass wir neben unserem Tagesgeschäft immer uns noch im Gedanken mit anderen Sachen gleichzeitig beschäftigen möchten. Multitasking heißt das in der Informatik, verschiedene Aufgaben gleichzeitig, fällt uns schwer. Aber wir können mit Gott einfach über die Sachen reden, die wir gerade tun. Dazu lädt er uns ein. Auch ganz alltägliche Dinge. Mir fiel dazu eine Norwegen-Freizeit ein, wo wir, ich mal als Schüler 1976, glaube ich, gewesen sind. Da war so ein Abend, wo wir ein tolles Referat gehört hatten. Das war so eine salbungsvolle Stimmung. Es gab eine Gebetsgemeinschaft. Tolle Gebete, schön formuliert. Und dann gab es da so einen, den wir so in die Kategorie Suchender oder vielleicht Neubekehrter reinsteckten. Und dann betete der plötzlich, dass doch bei der Angeltour, die angesetzt war, hinterher die Fische beißen mögen. Ja, und der ganze Saal war am Lachen. Das passte überhaupt nicht zu unseren salbungsvollen Gebeten da letztendlich rein. War das nicht völlig deplatziert? Aber heute denke ich, das war genau das, was Gott möchte, dass wir in alle Dinge mit reinnehmen, auch in die Kleinigkeiten. Natürlich können wir nicht zum Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche machen. Letztendlich, ob er uns die Fische schenkt, obliegt ihm. Aber wir dürfen mit ihm darüber reden und ihm unsere Wünsche, unsere alltäglichen Sachen sagen. Auch wirklich, er möchte diese Kleinigkeiten in unseren Alltag mit reinnehmen. Ob ich jetzt nun beim Einkaufen bin, warum soll ich mit ihm nicht über das sprechen, was ich da einkaufe? Oder ein Telefonat, was ich führe. Oder auch über die Wahl meines Fernsehprogramms. Oder warum soll ich mit ihm nicht auch beim Autofahren reden? Statt mich nur über den Menschen vor mir zu ärgern, tatsächlich auch mal ihn zu segnen. Oder auch beim Surfen im Internet mit ihm sprechen. Ich denke, in vielen Bereichen fällt mir das leicht, aber dann gibt es bei mir normalerweise noch so eine Ecke, wenn ich wirklich viel getan habe, sei es nun für meinen Job oder auch für die Gemeinde, dann habe ich den Eindruck, irgendwann ist Feierabend und jetzt mache ich nur das, was ich möchte. Jetzt muss mal gut sein und jetzt überlege ich mir selber, wie ich zur Ruhe komme, wie ich letztendlich entspannen kann. Aber auch da traue ich mich mal ran, mit Gott drüber zu sprechen. Und ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass er mir sagt, so, jetzt musst du aber noch mal 3 Stunden deine Bibel lesen oder sonst irgendwas machen. Auch mit Gott, wenn ich mit ihm über meinen Feierabend und meine Ruhe spreche, meine Entspannung, lässt er mich nicht zu kurz kommen. Aber manchmal komme ich auf andere Ideen, wie ich das tun kann, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Also auch diese kleine Bastion, die ich mir sonst immer zurückhalte, da möchte er auch mit rein. Ja, und dann ein letzter Gedanke. Gott möchte auch, dass wir zur Quelle für andere werden. Das haben wir auch in unserer Gemeindevision, gemeinsam mit anderen zur Quelle gehen, so formuliert. Nochmal Jesus in Johannes 7, da steht, aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich denke, in Holzwickede genauso wie in Dortmund ist Wasserknappheit bei den Menschen angesagt. Sie warten letztendlich darauf, dass sie lebendiges Wasser bekommen. Und wir sind dazu eingeladen, da letztendlich dieses Wasser weiterzugeben. Indem wir zum Beispiel auch mal untereinander uns erzählen, was Gott uns geschenkt hat, das stärkt unseren Glauben. Aber uns auch öffnen, auf andere, auf Außenstehende zuzugehen. Und das muss ich zugeben, fällt mir überhaupt nicht leicht. Da bin ich eher auf den Mund gefallen. Aber ich kann zumindest schon mal anfangen, für die Leute zu beten, die mir Gott aufs Herz legt und beten für Gelegenheit für Gespräche mit ihnen. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, wo ich darum Gott bitte, schenkt mir auch selbst er mir solche Gelegenheiten. Und wie gesagt, auch auf Gemeindeebene, wir denken in Holzwickede gerade wieder nach, wie können wir dieses Wasser weitergeben? Da haben wir auch eine überraschende Erfahrung gemacht, Rolf und ich und andere. Wir hatten gedacht, irgendwie muss jetzt auf jeden Fall was dran sein, wo wir irgendwie nach außen gehen, Besuchsdienste machen, in die Fußgängerzone oder sonst was gehen. Das, was Gott uns beim gemeinsamen Hören in der Gruppe gezeigt hat, war tatsächlich, wir sollen unser Gemeindehaus, was ja genau in der Hauptstraße liegt, auf jeden Fall öffnen und da Angebote machen, wo die Leute zu uns kommen können, nicht zum Programm, sondern einfach zu einer Begegnung. Und das war was völlig anderes, als wir erwartet hatten. Das war aber ganz klar die Liste, ganz oben auf der Liste dessen, was wir gehört haben. Und ja, wir erwarten, dass Gott dadurch wirklich uns weiteren Segen schenkt, uns Gelegenheit schenkt, das Wasser weiterzugeben, und sind gespannt und bitten da um eure Gebetsunterstützung, wie das konkret aussehen kann. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Der Strom Gottes macht lebendig und heilt. Für uns heute ist Jesus der Weg zu Gottes Strom. Er öffnet uns den Zugang dazu. Ich denke, wir sind oft mit viel zu wenig Wasser zufrieden. Gott hält eigentlich viel mehr für uns bereit und lädt uns ein, wieder tiefer in diesen Strom einzutauchen, einen nächsten Schritt zu wagen, unsere eigene Sicherheit ein Stückchen mehr aufzugeben. Und wenn wir das tun, dann können wir auch Quelle für andere werden und sie einladen in den Strom Gottes. Amen.
Ja, ich bitte aufzustehen, wer das möchte. Das Bild von Wasser ist ein sehr vielfältiges, sehr flexibles Bild, und wie wir in der Predigt gehört haben, kann es vieles ansprechen. Und ich möchte einfach einladen, die Lieder, die wir ausgesucht haben, die in irgendeiner Weise mit Wasser oder Gottes Geist zu tun haben, mitzusingen, zu reflektieren. Wenn du nicht singen willst, dann einfach angesungen werden wirst, hinsetzen und drüber nachdenken, das ist auch in Ordnung.
Oh, Oh,
zu vertrauen und immer mehr Schritte tiefer in diese Wasser zu bewegen.
Sie sollten heute dieses Gottesdienstmanuskript unbedingt mit nach Hause nehmen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, vielleicht haben Sie heute Nachmittag ein wenig Zeit, das Wetter ist ja auch nicht so ganz hervorragend, um sich nochmal mit diesen beiden Bildern zu beschäftigen und sich selbst zu fragen, ja, stehe ich in dem Wasser, bin ich in dem Wasser oder stehe ich vielleicht daneben und schaue auf die, die sich da drin tummeln? Und die zweite Frage ist, wenn ich in dem Wasser bin, versuche ich gegen die Strömung zu schwimmen oder lasse ich mich durch Jesus Christus treiben? Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, für sich beten zu lassen oder mit Menschen in das Gespräch zu kommen, auch über Fragen des Glaubens, auch über diese Fragen, wo stehe ich? Und da gibt es dann im Anschluss an den Gottesdienst, wie gesagt, hier vorne die Möglichkeit. Der zweite Grund, warum Sie das mitnehmen sollten, ist die letzte Seite. Termine, Veranstaltungen, Hinweise. Es ist alles wichtig, wurde mir gesagt. Ich soll auf alles hinweisen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich habe mir dann doch ein paar wichtige Punkte rausgesucht. Am Montag Bibelgesprächsabend. Am Donnerstag Christi Himmelfahrt. Gottesdienst findet statt, aber keine Kinderbetreuung. Hier steht das Wort Mitarbeitermangel. Das ist mir oben beim Kaffee auch schon begegnet. Nochmal der Appell an Sie, wenn Sie gerne Kaffee kochen, wenn Sie gerne mit Kindern arbeiten, Sie werden gebraucht. Nächsten Sonntag findet ein besonderer Gottesdienst statt, ein Gottesdienst mit Familienzeit, insbesondere auch für behinderte Kinder, der farbige Gottesdienst. Einladungszettel müssten hinten ausliegen, verteilen Sie die doch gerne weiter. Dann gibt es ein Taufgottesdienst am 12. Juni und vorher ein Taufseminar am 6. Juni um 18 Uhr. Ansprechpartner Arne Völkel oder Rolf Zurus. Dann wird geheiratet am 3. Juni. Das ist ja schon bald. Leider nicht in Dortmund, sondern in Gera. Es heiraten Hertha Franke und Rainer Schmidt. Von hier aus auch nochmal herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle auch nochmal schönen Dank, Jürgen Herrmann, für deine Predigt, dass du uns besucht hast und nimm noch bitte Grüße auch nach Holzwickede mit. Und jetzt bitte ich einen Teil der Familie von Davids nach vorne, Jojo und Stefan. Und die Ruth wollte auch noch was sagen. Und die Ruth fängt an. Nimmst du das Mikro? Da ist das. So, die Ruth darf anfangen.
Ja. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich einladen, am 19. Juni, ihr habt sicher schon diese...
Soll ich das mal halten? Komm, ja, ich halte.
Am 19. Juni findet unser Gottesdienst in Hagen in der Fachhochschule statt. Das hat den Grund, dass wir da das Kreisfest mit den anderen Kreisgemeinden aus dem Westfalen-Mitte-Kreis feiern wollen. Da gibt es Gottesdienst und Seminare und Infostände, Kinderprogramm, Mittagessen, Kaffee trinken, alles Mögliche. Ihr könnt euch da informieren mit diesen Flyern. Ihr solltet euch aber auch anmelden dazu. Und das möglichst bis zum nächsten Sonntag, wenn es irgendwie geht. Denn da muss halt einiges geplant werden an, ja, wie gesagt, Mittagessen, Seminaren und so weiter. Wichtig ist auch, an diesem 19. Juni findet der Gottesdienst von uns in Hagen statt und nicht hier. Also wer hierher kommt, hier wird das Gemeindehaus geschlossen sein. Das Ganze steht auch im Gemeindebrief, der liegt neu aus für Juni, Juli. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Und da steht auch noch was drin, da möchte ich euch einfach auch ermutigen mitzumachen. Es ist ja unser Kreisfest und da könnt ihr euch vorstellen, da wird auch einiges an Hilfe gebraucht. Vom Parkplatz einweisen, über Essensmarken ausgeben und ich weiß nicht was alles. Hier im Gemeindebrief steht drin, wo ihr euch im Internet anmelden könnt, wenn ihr irgendwas helfen könnt bei diesen Sachen. Da gibt es eine extra Homepage und da braucht man auch so einen Benutzernamen und Passwort und das durften wir hier im Gemeindebrief veröffentlichen. Guckt da einfach mal nach, guckt rein, wann ihr einfach Zeit habt. Ich glaube, sogar samstags kann man schon ein bisschen helfen und auch sonntags im Anschluss und während. Und wie gesagt, das geht darum, dass jeder vielleicht 1-2 Stunden bei einer Sache hilft und dann ist allen geholfen, das Fest einfach schön miteinander zu feiern. Ja, das ist das eine. Und dann möchte ich euch noch was anderes erzählen. Ihr wisst ja schon alle, dass uns leider Heidi und Matthias in diesem Sommer verlassen werden. Matthias aus beruflichen Gründen nach Lörrach geht und Heidi natürlich mitgeht. Ja, das ist für uns sehr schade, weil sie waren ja lange Jahre hier, auch unser Hausmeister-Ehepaar im Gemeindehaus und haben hier wirklich, ja, genau. Haben hier sich mit wirklich viel Einsatz und Liebe darum gekümmert, dass hier alles läuft. Ja, und dann tat sich für uns die Frage auf, wer kann diese Aufgabe denn dann übernehmen? Denn wir brauchen da wieder jemand. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, haben auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, in der Gemeindeleitung drüber gesprochen, mit den Diakonatsleitern und natürlich Heidi und Matthias auch gefragt. Und ja, und dann sind wir darauf gekommen, dass wir gerne Topalskis, Krasimira und Slavi fragen möchten, ob sie sich vorstellen können, diese Aufgabe zu übernehmen. Und es gab dann Gespräche und Gebete. Und sie haben sich jetzt also entschlossen, Ja zu sagen. Und da freuen wir uns also auch ganz besonders drüber.
Vielleicht könnt ihr mal kurz aufstehen.
Ja, steht mal kurz auf. Das ist jetzt noch nicht die offizielle Verabschiedung und noch nicht der offizielle Anfang von euch, aber wir wollten euch als Gemeinde das einfach gerne mitteilen, weil sich ja viele Gedanken drüber gemacht haben und gesprochen haben, darüber gebetet haben, dafür, dass wirklich eine gute Lösung gefunden wird. Und wir sind einfach froh, dass ihr das auch als ganze Familie, auch mit euren Kindern zusammen, da einfach ein Ja dazu gefunden habt. Und der Wechsel wird dann wahrscheinlich so im September ungefähr stattfinden. Ja, das wollte ich einfach noch gesagt haben.
Danke. Den habe ich, den kriegst du gleich. Du hast gesagt, du bist schneller als dein Vater.
Ja, ja, also Sola steht kurz bevor. Also es fängt am 26.07. an für die Teens und vom 4.08. für die Kids. Wir brauchen beides, Teilnehmer und Mitarbeiter.
Vielleicht noch mal ganz kurz für mich, also ich bin ja eine kleine andere Generation. Ja, Sola heißt?
Sola heißt Sommerlager. Das besuchen einige von hier von uns schon seit 2003 regelmäßig. Ich kann sehr empfehlen, es ist wirklich der Hammer, es macht Riesenspaß.
Für Jugendliche, Teenager,
für alles. Kinder.
Also Mitarbeiter,
auch für mich? Wenn du Mitarbeiter sein willst, gerne. Also, ja. Es geht bis 17 Jahre, also das ist die obere Grenze für Teens. Und ab da fangen auch die Mitarbeiter dann für die Kids an, ab 18 dann auch für die Teens-Mitarbeiter. Und ich kann es sehr empfehlen, es wäre sehr schön, wenn sich noch Leute, also Teilnehmer bereit erklären würden, mitzumachen, weil es einfach riesen Spaß macht. Es ist in der Natur, wir viel Geländespiele, wir haben jetzt gestern die Planung abgeschlossen, größtenteils. Es ist lustig. Also wir hatten viel Spaß dabei und coole Ideen, wunderbare Geländespiele und so. Und Mitarbeiter, vor allem für die Kids-Woche, da fehlen uns sehr viele. Es sind ungefähr so 30 Mitarbeiter, werden gebraucht. Wir sind bis jetzt 12. Wäre gut, wenn noch einige mitkommen machen würden, damit wir auch die ganzen Kids, wirklich, damit wir auch viele Kids haben können.
Gut, alles klar.
Flyer liegen noch im Infoständer.
Sehr gut. Ja. So, Stefan, dich beschäftigt die Generation Plus, richtig?
Ja, ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, wann kommt denn mal was? Meine hier, die Einsegnung war ja im Frühjahr gewesen und ich habe einfach mal mich mit neuen Themen einfach mal beschäftigt, mich eingelesen, viele, viele Gespräche geführt und auch sehr viel Ermutigung bekommen, auch hier aus der Gemeinde. Und das eine oder andere Buch und auch in Witten war noch gewesen und das geht auch weiter. Ich möchte doch trotzdem aber jetzt einfach mal starten, sozusagen den Reaktor ins Netz bringen, wie man so schön sagt, das Neudeutsch. Und einfach mal starten, auch so ein Projekt wie dieses Jahr, ich nenne es einfach mal so einen Arbeitstitel, einfach mal Halbzeit, ich kenne es auch aus dem Fußball, aber ich habe keine Ahnung von, aber das soll so ein Mittelmoment sein, wo einmal die Mannschaft mal in die Kabinen geht und sich da neu findet und dann wieder rausgeht und weitermacht. Und das ist auch so ein Moment, wo einfach wir in meiner Altersgruppe plus X, ne, Generation Plus heißt das ja, einfach mal in die Kabinen gehen und einfach uns positionieren, uns finden, was passiert mit uns eigentlich jetzt. Wir haben aber anwachsende Kinder, wir haben Eltern, um die wir uns auch kümmern müssen. Beruflich ändert sich einiges oder man muss sich von manchen Visionen verabschieden. und in der Ehe und. Also Themen gibt es genug und da wollen wir uns einfach das Jahr über mit beschäftigen, uns finden, uns neu ermutigen lassen, auch tiefer ins Wasser einsteigen. Also auch den Gedanken möchte ich auch mal aufgreifen und auch wirklich auch mitnehmen in dieser Arbeit hinein. Vielen Dank. Und möchte einfach dazu einladen, dass wir uns dazu jetzt im Sommer und Herbst einfach treffen. Ich werde die Termine dann irgendwann mal einstreuen. Ich lasse jetzt einfach mal praktisch beginnen. Und ich habe mir besorgt einen Kontakt auf einem Sportplatz, wo wir einfach mal versuchen, das Sportabzeichen zu machen. Und das kann man in unserer Altersgruppe ja auch in Gold kriegen. Ist auch gar nicht mal so schlimm und schwer. Man kann die Übungen auch alle nacheinander wegmachen und dann das auf eins noch zutrainieren. Das ist also durchaus machbar. Und ich denke, es macht eine Menge Spaß, sich auch mal fitnessmäßig mal zu finden, wo noch das bisschen mit einem Beisammensein ausklingen lassen und dadurch einfach eine schöne Zeit haben. Das wird auch, wenn das Zuspruch finden, auch immer wiederholt werden. Ich finde es toll und freue mich drauf. Das geht am 23. los, habe ich auch hier noch schon geschafft reinzubringen. Nicht mehr geschafft reinzubringen, habe ich was anderes, und zwar auch in Verbindung mit der Ansage von eben, dass Kühls uns ja im Herbst verlassen, wird auch die Seniorenarbeit zum Jahresende vakant. Gudrun Hilfeld hat mitgeteilt, dass sie dann zu dem Zeitpunkt die Arbeit abgeben wird, und das ist sozusagen in meinem Ressort gelandet, das jetzt also neu zu gestalten, dafür was Neues zu finden, Nachfolgeregelungen oder Modelle. Da bin ich noch ganz am Anfang und habe auch von Seniorenarbeit natürlich wenig Ahnung, habe trotzdem auch schon einiges zusammengetragen, erste Ideen und Ansätze, auch mit Petani Mobil, und möchte einfach einladen, jetzt am 10. Juni hier im Gemeindehaus, alle die, die mit Senioren privat oder beruflich Erfahrung haben, hier mitzumachen, mit sich einzubringen, dass wir gemeinsam erstmal über Konzepte, Ideen und so weiter nachdenken können, um dann vielleicht auch durch den Sommer hindurch uns einer Lösung zu nähern, die dann eben auch natürlich ab Herbst schon praktisch wird, weil dann ja Kühls wechseln, und Heidi hat sich ja wirklich auch maßgeblich in die Seniorenarbeit eingebracht, und das wird Gunit Hittfeld bereits im Herbst spüren, wenn sie dann nicht mehr da ist. Also da müssen wir jetzt schon ab Herbst schon eigentlich anfangen zu unterstützen und dass das auch wirklich in der gewohnten Qualität weitergeht.
Gut, Stefan.
Soweit.
Schönen Dank. Also über die genauen Termine werden wir dann noch über das Internet oder die E-Mail-Liste informieren. Sie haben auch gemerkt, Mitarbeiter werden gebraucht und werden gesucht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es macht schon Spaß, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Vor allem, wenn man hier zum Beispiel Wasser verkippt oder so. Das sind immer so Highlights, die man dann selber auch erlebt. Der Gottesdienst ist nun zu Ende und ich möchte Sie bitten, zum Segen aufzustehen. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Gott in seiner Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Im Anschluss